Liebe Schwestern und Brüder, heute am Volkstrauertag richten wir unseren Blick auf die Männer und Frauen, die ihr Leben in der Vergangenheit im Krieg verloren haben. Da wird besonders an die Kriegsgefallenen gedacht, so traditionellerweise. Und zugleich natürlich auch an die Menschen, die heute noch in Kriegen irgendwo auf der Welt ihr Leben lassen. Egal aus welchem Grund, das können sehr edle Gründe sein, man kämpft für die Freiheit oder den Schutz der Familie oder für das Vaterland oder für eine Ideologie, an die man glaubt oder schlicht, weil man keine Wahl hatte. Und dieser Tag ist eben auch ein Mahnzeichen und eine Erinnerung daran, dass der Friede ein kostbares Gut ist, das immer wieder gesucht und erstrebt und erkämpft werden muss, der nicht selbstverständlich ist auf unserer Erde. Also so ein Friedenstag, könnte man sagen. Dieses Jahr wollen wir den Ewigkeitssonntag etwas vorziehen, der ist eigentlich erst nächsten Sonntag, und heute auch an die Menschen denken, die von uns gegangen sind, in diesem zurückliegenden Jahr oder schon länger, dass wir an die denken, die wir vielleicht vermissen, weil sie nicht mehr da sind. In diesem Kirchenjahr ist von unserer Gemeinde niemand gestorben. Es gab aber eine Beerdigung. Reinhard Dinner. Er wird von vielen von euch bekannt sein. Ist am Weihnachtstag im vergangenen Jahr, 25.12.2020, gestorben. Die Beerdigung war am 5. Januar. Und er steht stellvertretend für die, die an Corona gestorben sind. Gerade in dieser Einrichtung, ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren, 10 oder 12 oder so. Also an manchen Stellen hat Corona einfach schlimme Schicksale angerichtet, wo wir auch etwas ratlos und fassungslos davor stehen und auch fragen, warum das passieren muss. Aber vor allem wollen wir an diesem Tag auf die Ewigkeit schauen und fragen, was ist mit denen, die gestorben sind? Was ist mit uns, die wir zurückbleiben und traurig sind und Abschied nehmen müssen? Und wie gehen wir selber mit unserem eigenen Tod um, wenn wir daran denken, dass auch unser Leben ein Ende hat, ein Ende haben wird, dass auch wir eines Tages gehen müssen? Ja, wie gehen wir mit diesem Thema Tod und Sterben um? Welche Bilder helfen uns, darüber nachzudenken und vielleicht auch getröstet zu werden? Man erzählt Kindern gern, der Opa oder wer auch immer ist jetzt im Himmel. Ein kleiner Knirps, der den Großvater vermisste, sagte eines Abends: Mama, mach doch bitte den Rollladen ganz zu. Ich möchte nicht, dass Opa in mein Zimmer reinschaut. Ich weiß nicht, ob er nicht gut aufgeräumt hatte oder warum auch immer, aber er hat den Kontrollblick des Opas doch gefürchtet, also Rollladen ganz zu. Ist natürlich eine kindliche, naive Vorstellung, wo wir darüber lächeln. Aber die Frage ist, ob wir viel weiter sind in unserem Denken oder ob wir gar nicht viel weiter kommen, wie das, der Mensch ist jetzt im Himmel. Also an ein Weiterleben nach dem Tod in irgendeiner Form, habe ich festgestellt, wird heute doch noch an vielen Stellen geglaubt, etwa an einer Samstagabendshow, wo einer sagt, ich bin mir sicher, er schaut uns jetzt zu und würde sicherlich über dieses oder jenes so herzhaft lachen oder wird sicher lachen, wenn wir hier so fröhlich beieinander sind. Also da geht es meistens um irgendeine bekannte Person, die gerade gestorben ist, und dann sagt man, ja, der guckt uns jetzt bestimmt zu. Also dieses Denken, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, ich glaube, das ist sehr tief verankert im Denken von uns Menschen und auch in unserer heutigen aufgeklärten Gesellschaft ist das so. Man denkt sich das irgendwie, dass der jetzt irgendwo sein muss. Der kann doch nicht einfach weg sein. Werden manchmal die Sterne bemüht oder so. Für jeden Gestorbenen leuchtet ein Stern am Himmel oder so. Also so volkstümliche Formen gibt es. Und man muss sagen, dieser Gedanke ist uralt. Der griechische Philosoph Plato lehrte zum Beispiel, dass sich im Tod die unsterbliche Seele des Menschen von seinem Körper lösen würde. Er sagte, die Seele wird aus dem Gefängnis des Körpers befreit. Also unser Körper ist ein Gefängnis für die Seele und im Tod findet die Seele endlich die große Freiheit. Das, was den Menschen ausmacht, so dachte er, ist seine Seele, nicht sein Körper. Der Körper ist eher eine zufällige physische Erscheinungsform. Aber das Eigentliche ist der Kern, der innere Mensch, die Seele, hat er sie genannt. Und manche Menschen würden sagen, so ist es. Genau das passiert, wenn ein Mensch stirbt, dann trennt sich die Seele vom Körper. Und das Eigentliche bleibt also übrig sozusagen. Und der Körper, der zerfällt wieder zu Staub. Aber der Mensch selber, das Eigentliche bleibt. Und viele denken, das wäre die christliche Sicht der Dinge. Und das ist die Frage, ob das tatsächlich der Fall ist, ob die Bibel tatsächlich das lehrt, dass die Seele unsterblich ist und sich im Tod vom Körper trennt. Okay? Gibt ein paar Bibelstellen, die das andeuten. Jesus sagt zum Beispiel, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Dann sagt er doch auch, dass das irdische Leben nicht alles ist, sondern dass der innere Mensch die Seele das Eigentliche ist. Wir wollen uns einen Text aus dem Neuen Testament anschauen, von Paulus, aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 1 bis 10. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Das wissen wir, schreibt Paulus, unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib jetzt schon überzuziehen wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Also wieder ein sehr dichter Text von Paulus. Und ich will versuchen, einige Punkte herauszugreifen und mit euch drüber nachzudenken. Drei Dinge greife ich ein bisschen willkürlich raus. Man könnte auch 7 oder 8 machen, aber das ist dann doch zu viel des Guten. Also drei Dinge. Der erste Gedanke, wir brauchen eine Behausung. Wir brauchen eine Behausung. Paulus arbeitet in diesem Text mit verschiedenen Bildern, die ineinander übergehen. Und das macht den größten Teil der Schwierigkeiten aus, die wir beim Lesen mit diesem Text haben. Er spricht nämlich von einer Behausung, von einer Hütte und von einem Bauwerk. Drei Worte, die irgendwie das Gleiche meinen. Aber dann geht es über in das Bild von den Kleidern. Bekleiden, überziehen, entkleidet werden, nackt sein. Das heißt, es sind zwei Bilder, die das Gleiche beschreiben, aber unterschiedliche Aspekte betonen. Und Paulus sagt uns das halt nicht, Achtung, jetzt kommt ein neues Bild oder so, oder ich will es nochmal anders sagen, sondern das kommt so nacheinander und wir müssen das auseinander dividieren, dass wir seine Gedanken nachvollziehen können. Also er beschreibt mit dem Bild vom Bau und auch von dem Gewand unseren Körper. Unser Körper ist wie eine Behausung, wie eine Hütte, die, wenn wir sterben, abgebrochen wird. Das wird sich jetzt noch mit dem decken, was Plato behauptet, ja, dass der Körper so ein Gefängnis ist und die Seele wird befreit. Aber so macht Paulus ja nicht weiter. Er sagt nur, unser Körper ist eine Hütte. Und dass er Hütte sagt, zeigt natürlich, das ist eine vergängliche Angelegenheit, eine zeitweise Unterkunft. Etwas, wo man vielleicht für eine Weile wohnt, aber so dauerhaft will man nicht wohnen. Und der Gegensatz ist das Gebäude im Himmel. Also etwas Dauerhaftes, etwas, das bleibt, etwas, das für immer da sein wird. Deshalb sagt er Hütte für unseren irdischen Leib. Aber es ist völlig klar, dass er natürlich mit dem himmlischen Gebäude auch einen Körper meint. Es ist nicht eine körperlose Seele, wie vom Engel Aloysius, der auf Wolke Nummer 7 sitzt und Halleluja singt. Nein, es ist eine Leiblichkeit. Paulus kann sich Leben ohne Körper überhaupt nicht vorstellen. Das merken wir in diesem Text. Und das merken wir vor allem an der Stelle, wo er dann sagt, was denn beim Tod passiert. Er sagt, am liebsten wäre mir es, wenn ich mit diesem neuen Leib vom Himmel überkleidet werden würde. Das heißt, wenn ich gar nicht erst sterben müsste, sondern Gott wird es einfach verwandeln sozusagen. Manche haben gesagt, okay, er rechnet damit, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Das kann sein, aber fest steht, er fürchtet sich davor, den Körper abzugeben und keinen mehr zu haben. Dann werde ich nackt dastehen, sagt er. Und dieses Nacktsein ist für ihn eine negative Vorstellung. Leben ohne Körper ist Nacktheit und das möchte er vermeiden. Er schreibt in Vers 2, voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen, wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Wer nackt und bloß dasteht, der hat nichts mehr. Und das ist genau die Realität des Todes. Wir müssen alles hergeben. Das letzte Hemd hat keine Taschen, steht genau für diesen Gedanken. Wir müssen alles hergeben. Nichts kann man mitnehmen, noch nicht einmal sich selbst. Wir geben alles ab, nackt und bloß. Das ist diese Vorstellung, die Paulus hier zum Ausdruck bringt und die natürlich eine etwas erschreckende Vorstellung ist. Weil wenn ich denke, es geht nach dem Tod irgendwie weiter, ich bin bei Gott oder so, alles gut, aber wenn dann nur das kalte Nichts auf uns wartet, dann ist das eine ziemlich beängstigende Vorstellung. Es ist einfach aus, vorbei, nichts mehr. Davor kann man zu Recht Angst haben. Und wir spüren bei Paulus auch ein bisschen Angst an dieser Stelle. Das ist kein schöner Gedanke, nackt dazustehen. Und deshalb sehnt er sich nach dieser himmlischen Behausung. Und die gute Nachricht ist, Gott hat uns genau das versprochen. Gott hat uns versprochen, es wird eine neue Behausung für euch geben. Eine neue Behausung, eine neue Wohnung. Wir brauchen eine Behausung, war die Überschrift. Und dann wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, ein Neues ist geworden. Nicht deshalb, weil nur noch körperlose Seelen da sind, die sowieso keinen Schmerz empfinden können, sondern weil es einen neuen Himmel und eine neue Erde und neue Körper gibt für die Menschen. Vielleicht ist das ein ungewöhnlicher Gedanke für euch. Ich glaube, dass die Bibel diesen Gedanken von vorne bis hinten sehr deutlich festhält und dass wir deshalb damit rechnen sollten, dass es bei der Neuschöpfung auch einen neuen Körper gibt. Also vielleicht haben manche von euch schon mit den Zeugen Jehovas diskutiert, die reiten da gerne mal drauf rum, dass es eine neue Erde gibt, auf der dann da die 144.000 leben oder ne, die sind im Himmel und die anderen sind auf der Erde irgendwie so. Keine Ahnung. Aber in einem Punkt haben sie recht, der Himmel ist nicht etwas Nebulöses, etwas rein Geistiges, sondern die Bibel beschreibt ihn sehr körperlich. Ein kurzer Beweis gefällig. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich wieder davon trinken werde im Reich meines Vaters. Im Himmel gibt's Wein. Wie will man Wein trinken ohne Körper? Das geht nicht, ihr Lieben. Adrian Plass, der englische Schriftsteller, der hat gerne mal über den Himmel nachgedacht und hat sich gefragt, wie es da sein wird. Und er kommt dann meistens zu dem Schluss, dass er das nicht so genau weiß. Aber eine Sache, sagt er, da ist er sich 100% sicher, absolut 100% wird es eine Sache im Himmel geben. Ihr werdet nicht draufkommen, was er denkt. Soll ich es verraten? Wollt ihr es wissen? Es ist Cricket. Ein Himmel ohne Cricket, was soll das sein? Fragt er sich. Okay, er ist ein Engländer, man muss ihm das durchgehen lassen. Aber die Vorstellung, dass es eine leibliche Existenz sein wird, ich glaube, die ist wichtig, dass wir die festhalten. Weil das heißt im Umkehrschluss, dass das Leibliche nicht schlecht ist. Dass Gott auch das natürliche Leben hier auf dieser Erde nicht als was Minderwertiges ansieht. Es ist natürlich was Vergängliches, das drückt das Bild von der Hütte aus. Aber Gott schätzt auch diese Leiblichkeit hier auf der Erde ganz, ganz wichtig ist es. Das ist nichts, was man, also Leibfeindlichkeit stimmt einfach nicht bei Paulus, sondern der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt er. Gottes Wohnung schon hier. Also wir brauchen eine Behausung, ohne die geht es nicht. Und das Zweite, wir brauchen eine Heimat. Paulus spricht nicht nur von Hütten und Gewändern, von Bauwerken und neuen Körpern. Ganz entscheidend ist für ihn, dass er zu Hause beim Herrn sein wird. Er schreibt in Vers 6, solange wir hier in dieser Hütte wohnen, sind wir noch nicht zu Hause, wir leben in der Fremde. Also das ist der Gedanke, dass die Gemeinschaft mit Gott hier eben nur bruchstückhaft ist. Er bringt es an anderer Stelle zum Ausdruck mit dem Spiegel, in den er schaut und wo er nur ein trübes Bild sieht. Aber irgendwann mal, dann wird er von Angesicht zu Angesicht erkennen. 1. Korinther 13, ihr kennt wahrscheinlich dieses hohe Lied der Liebe, wo dieser Gedanke aufgegriffen wird. Also jetzt sehen wir wie in einem trüben Spiegel, die Gemeinschaft mit Gott ist zwar in Umrissen erkennbar, aber wir sind noch nicht daheim bei ihm. Und nach dieser Heimat sehnt er sich. Nicht, weil Paulus gerne sterben würde. Also wir haben ja gehört, nackt sein, da fürchtet er sich davor. Das will er eigentlich nicht. Aber weil er dann seiner Heimat ein Stück näher kommt, sozusagen. Weil er sich nach dieser himmlischen Heimat, nach der Gemeinschaft mit Gott, nach der vollendeten Gemeinschaft mit Gott sehnt. Genau, Sehnsucht, das ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Der Sehnsucht nach dem Himmel, nach der Ewigkeit, nach Gott. Und diese Sehnsucht kommt interessanterweise nicht aus dem Mangel, aus der Enttäuschung, aus dem Gefühl, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Die Sehnsucht speist sich aus dem, was er bereits empfangen hat. Er schreibt dann nämlich, Gott hat uns das Unterpfand des Geistes gegeben. Also nicht, weil das Leben hier so schrecklich ist, deshalb brauchen wir das Neue, sondern weil Gott uns schon hat schmecken lassen, wie sein Reich sein wird. Und weil wir etwas von seiner Liebe und der Gemeinschaft mit ihm schon erfahren haben. Deshalb haben wir diese Sehnsucht, dass diese Gemeinschaft sich vollendet. Ein sicheres Pfand, schreibt die Hoffnung für alle. Das Wort heißt eigentlich Anzahlung, Angeld. Bei Luther Unterpfand. Das Wörterbuch sagt, es bezeichnet die Vorleistung, aufgrund deren sich einer zur Erfüllung eines Versprechens verpflichtet. Also jemand gibt ein Versprechen ab und macht praktisch als Beweis, dass es ernst meint, eine Anzahlung, ein Vorschuss, den man kriegt. Also der Heilige Geist ist ein Vorschuss auf den Himmel sozusagen. Oder man könnte sagen, ein Vorgeschmack, dass man schon etwas geschmeckt hat von Gottes Liebe, von Gottes Nähe. Mir ist ein Liedvers eingefallen, der das zum Ausdruck bringt. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Also das war das Zweite. Wir brauchen diese Heimat bei Gott. Und das Dritte, wir brauchen guten Mut. So steht es bei Luther, das hat mir gut gefallen. Wir brauchen guten Mut. Ich bin guten Mutes. Hoffnung für alle. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich. Das ist es, was Christen auszeichnen darf, dass sie Zuversicht und Mut haben, auch angesichts des Todes. Das heißt, Ewigkeitssonntag ist nicht nur ein Trauertag, sondern es ist auch ein Hoffnungstag. Ein Tag, wo wir uns die mutmachenden Zusagen Gottes auf der Zunge zergehen lassen dürfen. Wo wir Verse hören dürfen wie: Er hat dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst ihm. Und dann denken wir an Jesus, den Auferstandenen, denn dieser Auferstandene ist das große Versprechen Gottes und der Geist ist das Angeld, das Unterpfand, das Gott auch uns zu sich heimholen wird und uns neu machen wird mit einer neuen Behausung, mit einem neuen leiblichen Leben in seiner Gegenwart. Arne Kopfermann, der Musiker, hat es in einem tollen Lied so ausgedrückt. Wir werden uns wiedersehen in der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind in seiner Herrlichkeit, wo es kein Leid mehr gibt und keine Tränen mehr. Was uns jetzt traurig macht, ist dann schon lange her. Wenn wir uns dann wiedersehen in Gottes neuer Welt, haben wir neue Körper, die keine Krankheit quält. Zum allerersten Mal sind unsere Herzen rein. Wo Gott zu Hause ist, kann nur Licht und Liebe sein. Das ist die Zukunftsvision, die uns so am Ende des Kirchenjahres vor Augen gestellt wird. Heimat bei Gott, ein Zuhause bei ihm, wo nur Licht und Liebe sein kann. Genau, Vers 9, ganz gleich, ob wir nun daheim sind, bei ihm oder noch auf dieser Erde leben. Also ganz egal, ob wir jetzt noch hier sind, in der Hütte oder schon in dem Haus, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Das ist dann die Quintessenz, die Paulus daraus ableitet. Und im letzten Vers, da kommt ja dann das Offenbarwerden von dem Richterstuhl Christi, das habe ich jetzt ausgelassen, weil genau über diesen Vers habe ich vor 2 Jahren gepredigt. Dachte ich, ah, das hatten wir schon, das wisst ihr schon alles. Deshalb die ersten 9 Verse. Genau, diese Hoffnung, die wir haben, diese Hoffnung auf die neue Behausung, auf die neue Heimat, den Mut und die Zuversicht, die Gott schenkt, das soll bewirken, dass bei allem, was wir tun, wir wollen, dass Gott Freude dran hat. Wenn Gott uns eine ewige Heimat zusichert und garantiert, dann sollten wir jetzt schon im Licht dieser Hoffnung leben, für uns selbst und für andere. Denn Gott gefällt das. Amen.